SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Im Sommerprogramm von SWR 2 Tandem haben wir heute Abend ein Gespräch mit Peter Wohlleben für Sie, dem Walderklärer Deutschlands, der mit seinen Büchern eine neue Sicht kreiert hat und Bäume als Persönlichkeiten sieht. Der Förster Peter Wohlleben spricht von Mutterbäumen und ihren Kleinen, erzählt von ihrem sozialen Verhalten, von Weicheiern unter ihnen und von ihren Schmerzen. Nathalie Putsche hat sich mit Peter Wohlleben im Wald verabredet. Es regnet bei dem Treffen.
Was für Bäume umgeben uns hier gerade?
Also wir sind hier in einem etwa 4000 Jahre alten Buchenwald. Und die Bäume selber sind auch schon teilweise über 200 Jahre alt. Die leben hier wirklich in ihren freien, ja man kann sagen Familienverbänden. Also hier vor uns haben wir zum Beispiel eine dicke alte Buche mit einem bemoosten Stammfuß. Der Baum ist so ungefähr 35 Meter hoch, einen Meter dick hier unten. Und daneben steht eine ganz kleine Buche, die ist nur so bleistiftdick und 1,30 Meter vielleicht hoch und die ist schon über 100 Jahre alt. Das ist der Nachwuchs von dieser Buche. Der wird über Wurzelverwachsung am Leben gehalten, weil es hier unten eigentlich viel zu dunkel ist und regelrecht gestillt mit Zuckerlösung, die der alte Baum dem Kleinen über die Wurzeln verabreicht.
Warum ist der so mini klein, dieser Baum?
Der ist so klein, weil der langsam wachsen soll. Also junge Bäume oder kleine Bäume sollen in den ersten 200 bis 300 Jahren langsam wachsen, damit sie später uralt werden können. Das ist eine biologische Regel, dass junge Bäume, das gilt selbst für Tiere, dass sie in ihrer Jugend eben langsam wachsen müssen, um sich nicht zu verausgaben. Und dann kann man als Organismus alt werden. Und das erreichen die alten Buchen über Lichtdrosselung.
Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, dass die Bäume mit uns sprechen. Oder untereinander zumindest kommunizieren. Können Sie so ein bisschen vermuten, was die Bäume eventuell gerade im Moment reden könnten?
Also Bäume, dass sie mit uns kommunizieren, das ist nicht erwiesen, aber untereinander ganz, ganz stark. Ja, also die warnen sich gegenseitig, das ist das, was man weiß. Die warnen sich vor Insektenbefall, die warnen sich vor Pilzbefall, die warnen sich vor Dürre. Das haben wir momentan alles nicht. Momentan bereitet sich der Wald auf einen Winterschlaf vor. Das heißt, die Blätter gehen runter, die Bäume erledigen übrigens dabei auch ihr großes Geschäft. Die pumpen da nämlich nicht nur Sachen raus, sondern auch rein. Die haben auch einen Stoffwechsel, produzieren auch Abfall. Wohin geht der eigentlich? Ja, das erledigen gerade die Bäume, indem sie das in die Blätter pumpen und lassen die dann zu Boden fallen. Also wir stehen hier quasi in Baumklopapier, wenn man es mal so sehen möchte. Die Kleinen übrigens, die lassen die Blätter schön drauf. Die hören nicht auf die Eltern, die jetzt sagen, ab in Winterschlaf, alle Mann die Blätter runter. Denn wenn die Mütter die Blätter abgeworfen haben, dann können die Kleinen noch ein paar Wochen länger Photosynthese betreiben, weil ja auf einmal volles Licht da ist.
Und die Mütter sind natürlich damit auch einverstanden. Die haben sich damit sozusagen so ein bisschen arrangiert, dass die Kleinen das einfach nicht tun.
Na, sagen wir so, wenn man schläft, merkt man das nicht. Man kennt das ja von zu Hause, wenn die Kinder dann früher wach sind, und man selber ist noch nicht so richtig fit und kann dazwischen gehen und sagen, Mensch, jetzt seid doch mal ruhig, wir wollen noch schlafen. Ja, dann lässt man sie halt gewähren. Und so ähnlich ist das hier im Wald auch. Wobei man sagen muss, wenn die älter werden, die kleinen Bäume und auch größer, dann ist es so, wenn dann Schnee auf die Blätter fällt und die haben jetzt ja die ersten Schneefälle gemeldet, dann kann es sein, dass die Bäume sich biegen und dass es dann Risse gibt im Holz. Und von da an hören die für den Rest ihres Lebens auf und werfen genau zusammen mit ihren Müttern ab.
Und dann gibt es noch die Freundschaften, die untereinander eingegangen werden. Sind hier auch um uns herum dicke Freunde?
Ja, hier sind dicke Freunde. Hier, wenn wir uns mal umdrehen, hier vorne zum Beispiel diese zwei, die nur so einen Meter oder so auseinander stehen. Da würde man normalerweise sagen, hey, die stehen hier viel zu dicht, da muss man vielleicht einen rausnehmen, um denen zu helfen. Nein, also Bäume stehen gerne dicht zusammen und die befreunden sich. Allerdings nicht immer. Wenn man so als Buchecker runterfällt, da hat man es ja nicht in der Hand, wer neben einem runterfällt. Also wenn das zum Beispiel ein Stinkstiefel ist, dann hat man für den Rest seines Lebens halt Pech. Aber in einem von 50 Fällen, öfter klappt das halt leider nicht, sind das tatsächlich dann echte Freunde, die verbinden sich dann über die Wurzeln ganz, ganz stark, dass sie wirklich wie ein Baum agieren und oben in den Kronen, da sieht man das, dass sie die dicken Äste voneinander wegwachsen lassen. Also die kommen sich nicht ins Gehege, die nehmen aufeinander Rücksicht. Und es geht sogar so weit, dass wenn einer von den beiden Bäumen stirbt, dass der andere oft kurze Zeit später auch stirbt. Wie bei so einem alten Ehepaar, wo der andere dann sagt, ach, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und jetzt mag man denken, ist es nicht so, dass Bäume eigentlich miteinander konkurrieren und ums Licht kämpfen, um Platz kämpfen? Nein, das ist eben interessanterweise nicht so.
Wie ist das mit dem Schmerzempfinden? Empfinden Bäume Schmerz?
Also da gehe ich ganz sicher davon aus. Und zwar ist es so, wenn Bäume verletzt werden, zum Beispiel durch einen Käfer, der da rein in die Rinde beißt, dann läuft im Gewebe ein elektrisches Signal, das kann man messen. Und der Baum leitet dann Abwehrreaktionen ein, zum Beispiel indem er Giftstoffe einlagert. um den Kerl wieder loszuwerden. Und gleichzeitig aber warnt er seine Artgenossen vor, ne? Über die Wurzeln, dort werden tatsächlich chemische, aber auch elektrische Signale weitergeleitet, sodass die anderen direkt wissen, hey, da kommen Insekten, wappnet euch schon mal. Und dann kann man das messen, dass die Nachbarbäume sich im Voraus präparieren. Also das heißt, die Bäume fühlen was und gleichzeitig denken sie sofort an ihre Nachbarn, ne? Damit eben dieses Waldsystem, was für den Einzelbaum ganz wichtig ist, unbedingt erhalten bleibt.
Sie haben jetzt Ihren Beruf nicht komplett an den Nagel gehängt, Sie machen den nur anders, also alternativer. Und ja, was empfinden Sie denn, wenn Sie so einen Baum fällen sollen?
Also für mich ist das in Ordnung. Das klingt jetzt komisch, ne? Wenn man sagt, ich weiß, dass Bäume in Familienverbänden leben, dass sie Schmerz empfinden können. Aber sagen wir mal, gehen wir mal ganz weit weg. Wenn ich morgens ein Frühstücksbrötchen esse, dann brauche ich dazu einen Acker, wo Getreide gewachsen ist. Und auf diesem Acker standen früher auch Bäume, nämlich ein Urwald. Und der ist weg. Und in diesem Fall finde ich das ganz gut, weil ich habe morgens Hunger. So, die Frage ist nämlich, wie ausgewogen ist das? Wir haben als Mensch auch Rechte, genau wie die Bäume auch, wie ich finde. Man kann Wald nutzen, finde ich völlig in Ordnung. Wir möchten es warm haben, das spricht Brennholz. Wir möchten Bücher haben, ne? Dann brauchen wir auch Papier und dazu auch Bäume. Aber die Frage ist eben, kann man das nicht sanfter machen? Und für mich ist eine Nutzung dann in Ordnung, wenn wir auf der einen Seite die Möglichkeit haben, für Bäume auch wild zu leben. Das heißt, ausreichend große Schutzgebiete haben. Und in den Gebieten, wo wir wirtschaften, Rücksicht nehmen. Denn ich meine, bloß weil es Pflanzen sind, sind es ja keine Wesen zweiter Klasse.
Mit dieser Einstellung, dass Bäume auch Lebewesen sind und ihre eigenen Rechte haben sollten. Sie sind doch bestimmt nicht nur unter Kollegen, dazu kommen wir gleich noch, aber so im Verlauf ihres Lebens, familiär oder in Freundschaft, so in Diskussionen mit Sicherheit total oft auf Abwehr und Wehrigkeit gestoßen, oder?
Also bei normalen Leuten interessanterweise nicht. Und zwar deswegen, weil das, wovon ich erzähle, das sind wissenschaftliche Fakten. Das ist also teilweise schon seit 50 Jahren bekannt. Und da forschen so renommierte Institute wie Max-Planck-Institut und sehr viele Universitäten im In- und Ausland dran. Also das ist in der Fachwelt längst durch, ist ein alter Hut. Das hat bisher eben kaum jemand gewusst, weil das eben in Fachchinesisch geschrieben ist. Und ich habe es quasi übersetzt.
Also ich stelle mir diese klassische Forstwirtschaft ein bisschen wie so ein Gemetzel vor, wenn man sich jetzt eben reinversetzt, dass Bäume Schmerz empfinden können. Also wenn dann so eine Riesentruppe mit Riesenmaschinen, Harvestermaschinen nennt man die, glaube ich, ne, Bäume fällt und dann auch noch gleichzeitig zerkleinert, das sieht ja irre aus, aber es ist halt einfach so wie so ein, ja, es holtert und poltert dann im Wald herum. Wäre jetzt so mein Bild. Können Sie mir trotzdem etwas genauer erklären, wie diese klassische Forstwirtschaft funktioniert?
Also eine klassische Forstwirtschaft funktioniert wie Ackerbau. Das heißt, es wird gepflanzt, kleine Bäume gepflanzt, es wird gepflegt, Unkraut gejätet, später ausgedünnt und immer weiter ausgedünnt und später dann eben auch maschinell geerntet heutzutage. Also es ist letztendlich eine Art Industrie. Zum Beispiel diese Harvester, die wiegen zwischen 12 und 50 Tonnen und die haben dann so zum Teil martialische Namen wie Hannibal oder Königstiger. Da merkt man auch schon, dass das alles sehr maskulin ist und Männer sind von Technik fasziniert. Und das Blöde ist halt, Waldboden ist extrem empfindlich. Und wenn ich mit so einer Maschine darüber walze, dann erzeuge ich enorme Schäden für die Bäume. Also das heißt, nur als Beispiel, diese dicke Buche, wo wir jetzt hier stehen, in ihrem Wurzelraum, also in der Erde des Wurzelraums, speichert sich jetzt über den Winter bis zu 25 Kubikmeter Wasser, also wirklich sehr, sehr viel Wasser. Und im nächsten Sommer, der vielleicht sehr trocken wird, kann dieser Baum dann aus diesem Wasservorrat zehren. Wenn ich jetzt hier mit einem Harvester durchwalzen würde, dann würde dieser Harvester diesen Tank quasi zerquetschen. Ja, das heißt, dieser Baum leidet dann im nächsten Sommer Durst. Und dann, wenn man merkt, aha, die Krone geht langsam kaputt, dann würde man sagen, oh, das ist der Klimawandel oder der Wald ist überaltert, dann kommen solche Sachen, aber nein. Und das können sie nicht mehr regenerieren. Also nach Aussage von Geologen regeneriert sich das erst nach der nächsten Eiszeit.
Wehren sich die Bäume denn auch gegenüber dem Ausbeuter Mensch? So, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt irgendwie so ein heimliches, subtiles Wehren vor, was so völlig überraschend hier und da kommt. Blitzeinschlag und der Baum ist natürlich durch den Menschen arg angegriffen und dann fällt da eben irgendwo drauf, wo er vielleicht nicht drauf fallen sollte. Ja, ist der wehrig?
Nee, Bäume können sich nicht gegen den Menschen wehren. Also Bäume können übrigens unterscheiden, wer sie angreift. Also das ist eine Untersuchung, eine ganz neue von der Universität Leipzig. Die haben zum Beispiel festgestellt, dass Bäume am Speichel von Rehen schmecken können. Das ist ein Reh und pumpen dann entsprechende Säuren in die Triebe, damit die Rehe damit aufhören. Ne? Der Mensch ist evolutionär leider noch nicht so sehr lange zusammen mit Bäumen unterwegs. Und Bäume, wie wir vorhin schon festgestellt haben, sind halt extrem langsam. Und dadurch, dass sie auch so alt werden, also Bäume können je nach Art bis zu 10.000 Jahre alt werden, ist die Generationenabfolge halt auch sehr, sehr langsam. Das heißt, Veränderungen, genetische Veränderungen, ne, dass man sich anpassen kann, die brauchen Jahrhunderttausend oder Millionen.
Im Buch beschreiben Sie, dass Sie selber den Wald nach jahrelanger konventioneller Arbeit als Forstwirt wieder neu entdeckt haben. Das heißt auch wieder neu wahrgenommen haben und sich auch neu gewundert haben. Gibt es sowas wie ein einschneidendes Erlebnis, wo Sie sagen, deswegen musste ich anfangen umzudenken?
Das war interessanterweise die Umwidmung dieses alten Buchenwalds in einen Ruheforst, in einen Bestattungswald. Und zwar können die Leute sich dort eine Buche als lebenden Grabstein kaufen für 99 Jahre und sich später dort als Urne beisetzen lassen. Das ist, haben wir deswegen gemacht, weil der Wald abgeholzt werden sollte, vom staatlichen Forstamt so vorgeschlagen und durch Nadelbäume ersetzt. Das wollte ich nicht und das war die Möglichkeit, den Wald zu retten. So, und diese Leute sind dann eben rausgekommen und haben gesagt, oh, ich suche mir eine Buche aus. Ach, die ist so schön krumm, die ist wie mein Leben, das war auch nicht immer gerade. Und ich habe mir nur gedacht, hä, krumme Buche ist so total hässlich, ne? Weil ich als Förster natürlich nur gerade Bäume schön fand, weil die im Sägewerk sich gut verarbeiten lassen, sprich, die erzielen gute Preise. Das ist ja fast peinlich, dass man als Förster Bäume nicht mehr richtig sehen kann, aber es ist leider so. Also ich musste erstmal wieder normal sehen lernen und dann sind mir auf einmal ganz, ganz viele Sachen aufgefallen.
Und dann mussten Sie Ihren Arbeitgeber davon überzeugen, dass der Wald anders bewirtschaftet wird in Zukunft?
Also damals war mein Arbeitgeber noch die staatliche Forstverwaltung. Die lässt sich nicht überzeugen, zumindest damals nicht. Aber die Gemeinde, die ich betreut habe, die kleine Gemeinde Hümmel, die war sofort Feuer und Flamme dafür, weil man mit einer vorsichtigen Waldwirtschaft viel, viel mehr Geld verdient. Also wenn wir zum Beispiel mit Pferden und Waldarbeitern statt mit Harvestern, diesen schweren Maschinen, in den Wald gehen, dann schonen wir den Boden, was bedeutet, dass es die Bäume gesünder sind und besser wachsen. Also wir verdienen über längere Sicht viel, viel mehr Geld damit.
Und wenn jetzt Pferde im Wald Holz rücken, nennt man das so?
Ja.
Das heißt, man achtet auch bei denen, genau wie bei Menschen, darauf, dass die sich nicht überarbeiten und versucht auch da so einen, wie soll ich sagen, schonenden Prozess irgendwie zu veranlassen, oder? Also frage ich jetzt mit kritischem Blick natürlich auch auf die anderen Lebewesen, die Bäume umgeben.
Genau, also Pferde arbeiten im Prinzip nur freiwillig. Wenn Sie mal sehen, wie so ein Rückegespann mit einer Pferderückerin oder einem Pferderücker und dem entsprechenden Kaltblut, meistens sind es ja zwei, zusammenarbeiten, das ist ganz viel auf Freiwilligkeit. Das heißt, die haben nur so eine kleine Führleine, das ist nur zum Impulse setzen. Sie können das Pferd damit nicht lenken. Und die Pferde gehen dann ein Stückchen nach links, nach rechts, nach vor, zurück. Und die müssen natürlich Pause machen, ne? Klar, aus Tierschutzgründen. Und dann werden die sauer. Das ist schön, wenn die nämlich sehen, wie ihr Kollege, das andere Pferd, arbeitet und sie müssen stehen. Das mögen die nicht, ne? Dann schlenkern die mit dem Kopf und scharren mit dem Huf. Die möchten dann gerne weiter. Und die müssen natürlich Pause machen, damit sie eben ein langes Leben haben und gesund bleiben. Aber man sieht daran, wie gerne die das machen im Wald.
Sie haben sich natürlich mit Ihrer Einstellung, das haben Sie gerade schon angedeutet, auch Feinde gemacht. Ja. Was ist das Problem? Geht es ums Geld? Es ist die fehlende Geschwindigkeit. Was stößt denn Ihren Gegnern so übel auf? Oder halten die Sie einfach für einen Spinner?
Also sagen wir mal so, wenn die mich für einen Spinner halten würden, dann kann man die Aufregung nicht verstehen, weil ich bin ja nur einer von, sagen wir mal, 10.000. Und wenn einer Blödsinn erzählt, das muss die anderen ja nicht jucken. Nein, die fühlen sich bedroht, weil sie im Wald nicht mehr alleine zuständig sind. Weil nämlich jetzt die Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen und sagen, warum macht ihr das mit unserem Wald? Und die Bürgerinnen und Bürger fragen das zu Recht, weil ihnen gehört ja der Wald. Und das ist man als Förster nicht gewohnt. Als Förster läuft man halt den ganzen Tag durch den Wald und macht hier was und da was und trifft mal auf einen Waldarbeiter oder eben einen Harvesterfahrer. Aber ansonsten wird man in Ruhe gelassen, ne? Und auf einmal nicht mehr. Auf einmal muss man sich rechtfertigen für seine Arbeit. Und auf einmal guckt einem jemand auf die Finger. Und das ist unbequem und das ist neu.
Was haben Sie sich schon so alles anhören können von Ihren Gegnern?
Thematisiert wird meine Sprache. Da wird gesagt, ja, das ist ja viel zu emotional und viel zu vermenschlichend. Und wissenschaftliche Sprache, die vermeintlich so korrekte Sprache, die ist ohne Emotionen. Und ohne Emotionen, wir funktionieren nun mal zu über 90% über Emotionen. Wenn ich das weglasse, ist das eine nichtmenschliche Sprache. Und deswegen liest es nämlich auch keiner. Und wenn man das alles wieder in eine menschliche Sprache übersetzt, dann auf einmal tritt das alles zum Vorschein, wie toll das alles ist. Und das, wie gesagt, das ist das, was viele Kollegen stört, dass sie sagen, ja, der vermenschlicht den Wald und das macht es uns schwer, weil die ganzen Bürgerinnen und Bürger, die kommen jetzt an mit völlig bekloppten Vorstellungen von Waldschutz, ne? Wo soll denn sonst das ganze Holz herkommen? Da muss man sagen, mal langsam. Die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt kommen, die haben sehr gute Vorstellungen von Bäumen. Es geht ja nicht um ein Entweder-Oder, sondern um einen etwas vorsichtigeren Umgang.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass in diesem Berufszweig, da nehme ich jetzt auch mal die Jäger mit rein, ein paar ziemlich raue, engstirnige, fortschrittsfeindliche, also alternativ fortschrittlich feindliche Typen dabei sind. Wurde Ihnen auch schon gedroht?
Das habe ich früher mal bekommen, Rohbriefe, ja, jetzt in neuerer Zeit eher nicht.
Sie sind vielleicht zu bekannt geworden. Ja. Traut sich bestimmt keiner mehr.
Also, es gibt ganz hässliche, natürlich ganz hässliche Beiträge in Jagdzeitschriften, auch wirklich beleidigende, wo man auch gerichtlich hätte gegen vorgehen können, aber das ist mir einfach zu viel Arbeit, das möchte ich auch nicht. Ja, aber natürlich störe ich diese ganzen Menschen in der Ausübung ihrer Freizeitaktivitäten, wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei den Jägern bleiben. Ne? Die verursachen in Deutschland eben große Probleme durch Fütterung. Dadurch vermehren sich die Tierbestände, die dann eben geschossen werden müssen. Ach, wie komisch, ne? Könnte man nicht einfach beides sein lassen, ne? Dann hätte man das Problem nicht. Aber das ist in Deutschland eben ganz, ganz schwer zu äußern, weil Jagd sehr viel mit Geld und mit Politik zu tun hat. Dadurch sieht die Bevölkerung zum Beispiel kaum Wildtiere, obwohl wir in Deutschland eine der höchsten Säugetierdichten der Welt haben. Das ist nicht in Afrika, das ist in Deutschland.
Haben Sie zum Beispiel, wenn Sie dann irgendwie durch den Wald gegangen sind, auch schon mal gedacht, oh, hoffentlich steht jetzt keiner hinterm nächsten Baum oder so? Also das klingt ja jetzt so easy, wenn wir darüber reden, ne? Aber ich nehme an, so ein Prozess ist eben auch nicht immer easy.
Nee, also das natürlich gibt's oder gab es diese Gedanken mittlerweile nicht mehr, wenn man abends vor dem dunklen Fenster steht, dass man denkt, hoffentlich fliegt da nicht gleich eine Kugel rein. Oder es gab auch Verleumdungen, auch öffentlich, ne, aus Jägerkreisen, die dann behauptet haben, der lügt und die Gemeinde verliert mit dem Waldgeld, die verdient gar nichts, das ist alles nur gelogen und Fantasien. Ich meine, das sind öffentliche Haushalte, das kann man nachgucken. Aber natürlich, das hat mich auch belastet, ne, weil ich schon auch ein sensibler Mensch bin und natürlich bin ich auch harmoniebedürftig und ich mag keinen Streit haben. Ne. Das klingt jetzt blöde, weil ich provoziere natürlich auch in gewisser Weise. Aber das hat mich schon eine ganze Reihe von Jahren ziemlich belastet, ja. Und zur Ehrenrettung muss man sagen, es gibt natürlich schon auch einen gewissen Prozentsatz an Förstern, die sehen das ganz genauso. Die sind vielleicht froh, dass sich jetzt was in Bewegung setzt.
Sie haben einen Bestseller geschrieben mit diesem Buch. Haben Sie das geahnt, als Sie angefangen haben mit dem Schreiben, dass das so einschlagen würde?
Nee, nicht ansatzweise. Also hat keiner mitgerechnet. Ich am allerwenigsten. Ich wollte davon abgesehen auch nie schreiben. Also es ist mir kein Bedürfnis. Klingt jetzt auch merkwürdig. Ich erzähle gerne und ich habe hier Waldführungen gemacht seit 25 Jahren und die Leute haben immer gefragt, wo kann man das nachlesen? Und ich habe immer gesagt, weiß ich nicht, gibt's nichts. Und meine Frau sagt, Mensch, schreib doch für die Leute mal was auf, wenigstens 10 Seiten. Nee, habe ich gesagt, will ich nicht. Und irgendwann habe ich dann mal nachgegeben, habe geschrieben, habe das eben an Verlage geschickt. Ja, und was draus geworden ist, sieht man natürlich jetzt. Und das ist für mich einfach, ja, das ist einfach irre, weil ich kann dadurch viel, viel mehr Menschen auf diese Führung mitnehmen und natürlich, was indirekt eine wunderschöne Wirkung ist, dass sich viel mehr Menschen um Bäume kümmern und sich da tatsächlich jetzt was in Bewegung setzt.
Aber für Sie, der eher so zurückgezogen in einem Forsthaus in der Eifel lebt, muss das ja auch plötzlich ein völlig anderes Leben sein, ja, verbunden mit Buchmessen, Einladungen in Talkshows, super viel Presse ohnehin, Lesereisen bis in die USA. Wie hat sich denn dieses Jahr für Sie angefühlt?
Ja, also es ist genau dieses Zweischneidige. Ne? Auf der einen Seite ist es wirklich extrem anstrengend gewesen. Es sind praktisch keine freien Tage mehr gewesen. Ein Termin jagt den anderen. Ich glaube, es waren in diesem Jahr 250 Presse, Fernsehen, sonst was Termine, wo ich sagen muss, ja, es ist anstrengend, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn das Interesse so groß ist. Und ich wollte schon mein ganzes Leben lang was für die Natur tun, wirklich schon als 6-Jähriger. Und von daher ist das natürlich, ja, bin ich immer so hin und her gerissen. Natürlich lebe ich gerne im Forsthaus, wir bauen unsere Lebensmittel selber an, Gemüse, Kartoffeln und so weiter. Und das ist eigentlich mein Leben und nicht ein Jet-Set-Leben, wo ich, wer weiß, wo rumkomme. Aber wenn ich dann eben so nette Sachen höre, wie von einer begeisterten Buchhändlerin aus New York, die dann gemailt hat, dass soeben Bill Clinton ihr das Buch für Hillary gekauft hat, dann muss ich sagen, hey, vielleicht bewegt es auch ein bisschen was in den USA.
Hillary Clinton wird also ihr Buch lesen, Das geheime Leben der Bäume.
Ja, also zumindest liegt es auf ihrem Nachttisch, hoffe ich. Also ich hoffe, sie liest mal ein bisschen rein. Aber interessanterweise funktioniert das Buch mittlerweile in über 35 Ländern weltweit. Ne? Und das ist halt das Schöne daran, dass es überall auf fruchtbaren Boden fällt. Ja, und vielleicht verändert sich noch viel mehr, als ich mir zu träumen gewagt habe.
Bei diesem Wahnsinnsinteresse an dem Buch und bei diesen ganzen Terminen, die Sie wahrnehmen müssen, auch jetzt, ja, wir sind total knapp, an unseren Termin schließt sich dann gleich wieder der nächste Termin an. Das geht doch schon an die Substanz, oder?
Also ich hatte vor ein paar Jahren einen Burnout, womit ich wirklich 4 Jahre lang zu tun hatte. Und jetzt würde man sagen, gut, und irgendwo stimmt es ja auch, Mensch, bist du doof, also nichts draus gelernt, machst jetzt wieder das Ganze, weil ich bin ja Vollzeitförster gleichzeitig. Mach das hier quasi nebenher, den zweiten Job. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch sein, das ist irgendwann rum. Dann werde ich zurückschauen und sagen, boah, wir müssen einmal so durchstellen und sagen, was war das denn? Und vielleicht nochmal ein paar Bilder im Fotoalbum angucken und sagen, wow, das hast du wirklich alles gemacht. Und dann war es das, also so sehe ich das. Das ist ja auch anspruchsvoll zu schauen, wie macht man das alles vernünftig, vom Schreiben über, wie sieht so ein Marketing für so ein Buch aus, wie reagieren die Leser, ne? Das ist ja wieder was ganz anderes als die Zuhörer hier bei so einer solchen Waldführung. Also ich finde das unheimlich spannend, das ist ja das Schlimme bei mir. Ja, also dass ich immer schauen muss, halte ich irgendwie die Balance, aber es ist einfach spannend und es macht Spaß.
Frauen sagen ja gerne, setz mal Prioritäten. Knirscht Ihre Frau so ein bisschen mit den Zähnen oder Ihre Familie?
Ja, teilweise schon. Ne? Dann hat es natürlich, es gibt fast jeden Tag Diskussionen, dass man sagt, muss das sein? Können wir das jetzt wirklich noch machen? Und die Einladung dahin, geht das noch? Zum Beispiel habe ich gestern eine E-Mail von einem winzigen Indianerstamm aus British Columbia bekommen. Die haben nur noch 19 Stammesmitglieder und möchten, dass ich sie unterstütze, weil ihr Wald jetzt eben der Holzindustrie geopfert werden soll. Kann man da Nein sagen?
Nein. Kann man nicht. Wenn Sie so einen richtigen Stresstag gehabt haben und dann auch noch vielleicht im Anschluss eine Diskussion zu Hause, ja, und dann ist man halt irgendwie doch nur letztendlich der, weiß ich nicht, liebevolle Baumfreund und fühlt sich doch etwas kleiner, als man vielleicht in der Wirklichkeit ist. Suchen Sie dann Zuflucht im Wald?
Nee, es ist also ganz banal. Ich liege dann auf der Couch und gucke irgendeine bescheuerte Castingshow oder so, ne? Wo ich dann wirklich sage, da kann man sich übrigens sehr schön dabei unterhalten. Meistens essen wir dann auch was, alles, was man nicht machen soll. Auf der Couch liegen, abends viel essen und so weiter. Also wenn ich den ganzen Tag draußen war, muss ich ehrlich sagen, dann liege ich auch abends gerne mal auf der Couch.
So als schöne Utopie, was würde eigentlich passieren, wenn jeder Wald so bewirtschaftet würde, wie dieser bewirtschaftet wird?
Dann ging es den Menschen sehr viel besser. Wir hätten sehr viel mehr Arbeitsplätze im Wald. Wir hätten eine viel, viel größere Artenvielfalt und interessanterweise sogar mehr Holz. Also es schließt sich alles gar nicht aus. Also das wäre ein Wunsch, ja, den hätte ich tatsächlich. Das ist übrigens auch eine wissenschaftliche Erkenntnis aus Japan und Korea, dass sie in gesunden, intakten Wäldern, und das sind bei uns von Natur aus Buchenurwälder gewesen, einen niedrigeren Blutdruck haben. Und das zieht sich dann auch noch Wochen nach dem Waldspaziergang hin. Also sie können tatsächlich gesundheitlich davon profitieren. Oder die Kommunen haben auch mehr Geld. Das kommt ja dann auch wieder Schulen und so weiter zugute. Ja, das kann eigentlich nur für alle ein Vorteil sein.
Sie haben inzwischen sogar ein zweites Buch geschrieben, Das Seelenleben der Tiere. War das Ihre Absicht, dieses Thema jetzt folgen zu lassen? Oder hat der Verlag gesagt, hier hör mal, du bist jetzt so erfolgreich und so bekannt, du kannst noch mehr reißen da in der Gesellschaft mit diesen Themen. Mach doch mal was mit Tieren.
Liegt nahe, dass man sagt, Mensch, statt noch gerade was drauf. Es war eher umgekehrt. Das Tierthema beschäftigt mich schon viel länger als das Baumthema. Also ich habe als kleines Kind schon ein Hühnerei auf dem Heizkissen ausgebrütet, weil ich mal sehen wollte, folgt mir das Küken dann auch so, wie man das bei Konrad Lorenz gelesen hat, ne? Wenn sie vorher mit dem Ei sprechen, dann denkt das Küken, sie wären ihre Mutter. Also ich habe das schon als kleines Kind durchgezogen und das begleitet mich bis heute. Wir haben bis heute sehr viele Tiere, also Ziegen, Pferde, Hühner, Kaninchen und so weiter. Also das ist eigentlich das erste Thema gewesen, das kommt jetzt halt hinten dran.
Haben Sie ein bestimmtes Ziel bei den Leuten? Also wollen Sie aufklären? Wollen Sie missionarisch sein? Wollen Sie einfach wieder zum Wundern und Staunen anregen?
Letzteres, zum Wundern und Staunen. Also missionarisch nicht und deswegen stehen in den Büchern auch keine Tipps, mach das doch so und lass dies und jenes sein. Nein. Und bei Bäumen haben wir bisher gesagt, oh, die produzieren Sauerstoff, die machen das Wasser besser, die produzieren Holz, wie wichtig die für uns sind. Und keiner staunt so richtig über die Bäume, weil man die nicht kennt. Und so ist es bei vielen Tieren im Übrigen auch. Wir sehen die um uns rum und merken gar nicht, was die alles drauf haben. Die können lügen, die können Spaß haben, die können traurig sein, die können glücklich sein. Und zwar nicht nur Hunde und Katzen, nein, das können Pferde sein, das können Raben sein, das können Hühner sein, Spatzen. Das können ganz, ganz viele Tiere sein. Und wenn man das weiß, dann hat man draußen einfach einen irren Spaß. Und das würde ich gerne, dass die Leute das bekommen.
Und wollen Sie als neuer Sachbuchautoren-Star, darf ich Sie so nennen, ja. Die Menschen nicht auch so ein ganz kleines bisschen wieder empathischer machen, neben all dem Staunen und Wundern?
Das hoffe ich, dass mehr Empathie zurückkehrt. Und Empathie kann man ja nur für etwas empfinden, was man versteht. Ne? Also, und von daher haben Sie natürlich schon recht, uns ist vieles verloren gegangen, weil uns immer weiß gemacht wurde, das sind so eine Art Bioroboter um uns rum. Und nur wir sind in der Lage zu fühlen, zu staunen und zu freuen und so weiter und so weiter. Und das ist eben nicht so. Und erst wenn man das weiß, kann man empathisch werden für seine Mitgeschöpfe, ja. Und dass man selber, und das geht ja eigentlich letztendlich geht's ja um uns, dass wir dadurch auch mehr Glück empfinden.
In stiller Hoffnung, dass auch Hillary Clinton durch ihr Buch ein paar andere Gedanken bekommt. Peter Wohleben, danke für das Gespräch.
Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Persona non grata im deutschen Wald. Das Gespräch mit dem Förster und Bestseller-Autor Peter Wohleben führte Nathalie Putsche im Jahr 2016. Das neueste Buch von Peter Wohleben heißt »Das geheime Netzwerk der Natur« und ist erschienen im Random House Verlag.